Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Vergaser.
Nein. Sehr gute Entscheidung. Kevin, ich mache den Abschluss perfekt und melde mich in ein paar Minuten nochmal mit der Bestätigung. Kevin, willkommen bei Stratton Oakmont.
Hallo und herzlich willkommen zum Money Talks Elite Trader Podcast. Heute wieder mit Alex und mir. Money Talks ist das Podcast für börseninteressierte Unternehmer und alle, die endlich mehr aus ihrem Geld machen wollen und das Geld auch in ihre eigenen Hände nehmen. Wenn du lernen willst, wie erfolgreiche Trader denken und handeln, dann bist du hier genau richtig. Hallo Alex, freut mich, dich wieder begrüßen zu dürfen bei unserer wöchentlichen Folge für unsere Elite Trader Community. So, es hat sich ja jetzt einiges auch an den Märkten getan, ein paar Erholungen. Mhm. Heute hat der US-Dollar wieder nachlassen müssen aufgrund der riesengroßen Anzahl an neuen Leuten, die arbeitslos sind. Ich glaube gerade 6 Millionen, ne? Die sie heute.
Ja, um die 4.
Oder um die 4, was natürlich auch ein großer Anzahl ist. Natürlich geht es auch in Amerika ein bisschen leichter, auch die Leute zu entlassen.
3,23 Millionen, um genau zu
sagen. 3,23. Gut, das sieht auf jeden Fall im Chart.
Also jede höchste Arbeitslosigkeit-Anmeldung um ein Vielfaches übertrifft. Also das höchste war ein Viertel davon. Also das ist schon. Im Übrigen ist der Aktienmarkt in den USA trotzdem gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Und da kommen wir auch zum Punkt, wo man drüber sprechen muss, so was kann man tatsächlich kontrollieren und vorhersagen im Markt, beziehungsweise wie geht man in so einem Umfeld um, ne?
Genau. Ja, das ist halt auch nochmal witzig, gerade auch wenn Firmen bei Aktien Entlassungen vorher planen, dann ist es auch oft so, dass der Kurs der Aktie steigt. Also das ist nicht unüblich.
Ja.
Aus meinen Augen.
Es war im Grunde ziemlich überfällig, dass eine Korrektur kommt nach dieser historisch schnellen Abverkauf, der stattgefunden hat. Das gab es tatsächlich so noch nie, auch nicht 1929. Aber wir wollen ja heute thematisieren, was kann man tun in so einer Situation, beziehungsweise was tatsächlich im Markt kontrollieren und was nicht. Und
genau.
Sich von vornherein 100%ig im Klaren darüber sein, man kann überhaupt und gar nichts im Markt kontrollieren. Das Einzige, was man kontrollieren kann, findet immer auf der eigenen Seite statt, nicht auf der des Marktes. Weil, also, solange keiner von uns irgendwie Billionen in der Hosentasche hat und Märkte eigenhändig bewegen kann, indem er sie einfach kauft oder verkauft und dadurch beeinflusst den Preis, kannst du keinen Einfluss haben. Märkte nicht tun, was sie sollen. Verkauf, der ist ja war historisch schnell, so viel in so kurzer Zeit ist noch nie abverkauft worden. Und auch jetzt die Erholung ist eine ziemlich fette. Und aber auch die im Grunde, jetzt der S&P steigt 4% auf die Nachricht hin, dass wir fast 3,3 Millionen Arbeitslose in den USA haben. Und jeder hofft halt jetzt noch, klar, dass das sich relativ schnell wieder alles einrenken wird, aber eben nicht. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man eben nicht das tradet, was man denkt und was man fühlt und was man glaubt, sondern ja, Chris, du bist doch ein fantastisches Beispiel für den quantitativen Ansatz und vielleicht magst du mal ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern, wenn man so möchte.
Genau. Viele Coaching-Kunden oder aber auch Member von unseren Produkten fragen mich immer, was kann ich überhaupt kontrollieren? Die meist erfahren diese, bevor sie zu uns kommen, einen Kontrollverlust in den Märkten, weil sie denken und auch mit den falschen Annahmen am Markt kommen, dass sie hier irgendwas kontrollieren können, ja, dass sie auch irgendwas voraussehen können auf Grundlage von irgendwelchen Leveln und im Markt, irgendwelche Preislevel im Markt. Und ja, daraufhin machen wir heute das Podcast. Das geht jetzt nicht um die allgemeine Marktsituation, wie man sich verhält als Beispiel, wie wir letztes Mal besprochen haben, sondern es geht heute eher darum, einfach mal auf zwei Seiten zu sehen, was können wir kontrollieren und was nicht.
Genau.
Was wir kontrollieren können, sind eigentlich 5 Punkte, die aufgeteilt sind. Wir gehen nach und nach alle Punkte mal durch. Das erste ist auf jeden Fall, was du handelst. Ja, also was du handelst, im Prinzip, welches Paar, ja, welche Aktie, welche und dann dahingehend auch eine Diversifikation erstellst. Ja, das heißt, dass man nicht zum Beispiel Euro-US-Dollar, Euro-Japaner, Euro-GBP handelt, sondern da dort auch eine Diversifikation hat. Das können wir steuern, was wir handeln. Ja, möchtest du dazu noch was sagen oder soll ich dann?
Ja, absolut. Also man sollte sich im Klaren, auch wenn man glaubt, dass man unterschiedliche Paare handelt, wenn man eine gleiche mit in den Paaren hat und man die immer in die gleiche Richtung handelt, also sprich im Grunde vielleicht überall den Dollar verkauft, dann hat man auch entsprechend x-fachen Hebel auf oder gegen den Dollar gesetzt. Und das muss man halt dann in seiner Planung mit berücksichtigen. Idealerweise möchte man eben kein Klumpenrisiko eingehen und das auch nicht im Trading. Also es gilt nicht nur für langfristiges Investieren, sondern genau auch dann im kurzfristigen Handel.
Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Man muss immer überlegen, dass wenn man gleiche Paare hat oder korrelierende Paare hat, es gibt interessante Korrelationsmatrizen, die auch jeden Tag real-time erneuert werden, wo man halt auch sehen kann, okay, wer korreliert, welches Paar korreliert und welches nicht. Es das heißt nicht, dass wenn ein Paar in dem Paar oder eine Währung in dem Paar, jetzt wenn wir beim Forex bleiben, nicht gleich ist, dass es heißt, dass die Paare nicht auch korrelieren. Ja, das heißt, auch unterschiedliche Paare können korrelieren und es können Korrelationen auftreten.
Genau, also
Ja, das ist auch.
Korrelationen sind halt ein bisschen problematisch im Sinne dessen, dass man nie weiß, wie gut oder wie schlecht korreliert etwas. Und vor allem Korrelation kann sich auch zeitversetzt abspielen. Also
Definitiv. Ja.
deswegen muss man auf jeden Fall, will man überhaupt in den Korrelationsbereich reingehen, beziehungsweise erfasst man eigentlich das Gesamtbild dessen. Ich finde, ein anderer Punkt, der auch sehr wichtig ist, wobei du hast ja deine 4 Punkte vorbereitet, dann gehen wir lieber mal in deiner Struktur weiter durch und dann gebe ich gern jedes Mal meine Sichtweise. Korrelation auf jeden Fall aufpassen, weil es gibt manche Sachen, die korrelieren stärker als andere. Also als der Ölpreis stark gefallen ist, dass dann Wirtschaftsräume, die ölabhängig sind, im Endeffekt in der Währung, dann einen Effekt Öl so sehr stark. Also da kann man sich der Korrelation dann nicht entziehen. Also ein kanadischer Dollar oder auch so vor allem die norwegische Krone, die ist richtig abgestürzt, weil eben der Ölpreis um ein Vielfaches eingestürzt ist. Also so eine Korrelation bestehen schon, aber die müssen eben nicht im selben Moment stattfinden. Die können verzögert und die können auch in völlig unverhältnismäßigem Maß unterschiedlich groß ausfallen. Also norwegisch Beispiel zum Beispiel dafür zuletzt.
Ja, sehr, sehr richtig. Ja. Wir können natürlich auch kontrollieren, welches Risiko wir eingehen. Wir als Trader riskieren immer nur maximal 2% unserer Einlage. Ja, also das Chance-Risiko-Verhältnis sollte hier auch über 2 zu 1 liegen. Das heißt, der Gewinn sollte zweimal mindestens höher sein als der Verlust. Damit wir, weil wir gehen ja nicht davon aus, dass wir jeden Trade treffen. Das ist ja auch nicht unsere Maxime, sondern wir gehen davon aus, dass wir hier unterm Strich rechnen. Das heißt, ein Average, ein Durchschnitt aus allen Trades des Monats nehmen. Und da manchmal haben wir sogar Chance-Risiko-Verhältnisse von 1 zu 6, 1 zu 8. Es heißt aber nicht, es ist halt auch vieles, was Statistik angeht. Man muss natürlich auch flexibel am Markt sein. Wenn der Trade dann wieder gegen einen läuft, sollte man dann auch flexibel reagieren und teilweise auch mal dann nicht warten, bis der in Take-Profit läuft, sondern den auch mal früher mitnehmen. Aber grundsätzlich können wir hier schauen, müssen wir hier schauen und können wir nur oder können wir auch das Risiko hier kontrollieren, dass wir pro Trade eingehen.
Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an aus meiner Sicht. Wenn nicht sogar für die meisten, die anfangen zu traden, würde ich fast sagen, der wichtigste Punkt. Hier treffen sich so einige Dinge, glaube ich, die Anfänger nicht so richtig. Vor allem, wenn ich einen Trade eingehe, dann, wie du schon meintest, sollte die Handelshypothese sein, also sprich die Idee für den Trade, muss voraussetzen, dass ich weniger riskiere als das, was ich als Ziel erreichen möchte. Sprich, wenn ich 50 Euro riskiere, dann müssen auch schon 100 Euro rausspringen dafür. Und es darf eben nicht gleich hoch sein, weil im Endeffekt im Schnitt der Gewinn genauso groß ist wie jeder Verlust, dann müsste man die Hälfte aller Trades gewinnen, um erfolgreich zu sein. Und das ist einfach unrealistisch. Dass man die Hälfte schafft, ist auch, also es hängt davon ab, auch von der Strategie. Manche gehen mit super kleinen Verlusten total oft wieder aus dem Markt und haben dann aber sehr große, wenige Gewinner, die das um ein Vielfaches wieder reinholen. Also es ist sehr strategieabhängig, aber es ist eben unbedingt wichtig, dass man jeden Trade, den man eingeht, im Bewusstsein und auch ausgerechnet hat, wie groß, wo ist mein Stopp, und zwar bevor ich trade, dann weiß ich, okay, wie viel Pips der Stopp entfernt ist, dann muss ich mir auch tatsächlich ausrechnen, was bedeutet das an Lotgröße, die ich handeln kann, damit ich nicht mehr, als wie du sagst, maximal 2% der Kontogröße riskiere. 2% ist sogar, würde ich schon fast sagen, nicht mehr konservativ. Also 1% pro Trade pro Kontogröße ist für Anfänger vielleicht sogar weniger schmerzhaft, vor allem, na klar, man dann auch pro Trade im Endeffekt in Anführungszeichen weniger. Aber es geht ja darum, erstmal die Handlungssicherheit zu erlangen. Und die erlangt man vor allem durch Struktur. Es muss durchgedacht sein und man muss es verstehen. Also
definitiv, ja.
Ne, mal simpel gesagt, ein Lot bezeichnet einfach nur, ist ein Platzhalter, ein Wort, ein Containerwort, wenn man so will, für die Menge an Geld, die man tatsächlich auf dem Markt bewegt. Ne? Und so einfach ist das. Wenn ich eben 10 Säcke habe, dann ist der Wert eines jeden Pips durchaus anders, wie wenn ich nur einen Sack habe. Ne? Und
ja, ganz, ganz, ganz klar. Und was ich hier auch noch sehe bei dir, was du gesagt hast oder mir eingefallen ist, ist, dass es hier auch dann gar nicht drauf ankommt, immer recht zu haben, sondern einfach ganz nur in der Statistik einen guten durchschnittlichen Gewinn gegenüber einem durchschnittlichen Verlust hat, dass der hier überwiegt. Und dann ist es, du brauchst hier nicht den größten Profit-Faktor, weil wir halt ja auch überall immer nur gesagt kriegen, wir müssen Recht haben, aber das hat am Markt nichts zu bedeuten. Ja?
Gar nichts. Also, ich auch so, absolut.
Genau. So, der nächste Punkt ist, du kannst bestimmen, wo du ein- und aussteigst. Ja? Und die meisten Leute haben ihren Fokus auf den Einstieg. Die wollen eine Strategie, die am besten so viele Einstiegsmöglichkeiten wie möglich zeigt, die dir irgendwo dich bei jedem kleinen Move der Aktie oder des Forex-Pars dabei sein lässt und am besten noch einen großen Profit-Faktor hat. Das ist die Erwartung der meisten Menschen. Es kommt hier aber gar nicht so auf den Einstieg an, weil wir können nie oder wir haben manchmal einfach mal, man nennt es einen Sniper-Shot, das heißt, oder Sniper-Entry, das heißt, dass du wirklich einen super geilen Punkt hast, wo du in den Markt kommst. Das ist aber eine Ausnahme,
genau.
Mehr oder weniger Glück. Es geht hier aber um Zonen herauszufinden, die wichtig sind, wichtige Preislevel, die auf Grundlage deiner Strategie als gutes Chance-Risiko-Verhältnis gelten. Und danach, der Einstieg ist ein kleiner Teil. Wie du aber mit dem offenen Trade und dem Exit umgehst, das ist das Entscheidende. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Man muss flexibel sein. Der Exit sollte auch eigentlich vorgegeben sein, aber natürlich muss man immer das an die Marktphase, an die Volatilität auch anpassen.
Genau.
Ja, es bringt halt jetzt, klar, können wir mal TPs legen, auch müssen wir das so ein bisschen spreizen, sage ich jetzt mal so, den
ja, weil die Vola
Stop-Loss
über alle Höhen durchschießt gerade, ne? Oder durchgeschossen ist in den letzten Wochen.
Aber in den Märkten davor, im November, Oktober, bei verschiedenen Währungen, die wirklich sehr, sehr kleine Range haben oder kleine Volatilität, kleine Bewegung, Schwankungsbreite haben, bringt es dann nichts, wenn wir 400 Pips TP haben und 100 Pips Stop-Loss. Also wir müssen es auch an den Markt anpassen.
Tatsächlich, weißt du, bevor wir jetzt hier diesen riesen Market-Crash hatten, war Volatilität im Forex-Bereich auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Also, ich glaube sogar ever. habe da so einen, den Chart habe ich sogar noch vor Augen. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich ihn her hatte. Aber so schnell kann es gehen. Und so schnell ändern sich dann auch wirklich die Kräfteverhältnisse im Markt. Und ich gebe dir recht, dass man entsprechend Trade Management ist eine ganz wichtige Kiste. Und dass man vor allem schaut, mit welcher Erwartungshaltung einer existierenden Volatilität bin ich eigentlich in den Trade eingestiegen. Da gibt es halt ja Dinge wie den ATR oder den ATR zur Hilfe ziehen kann, um so ein bisschen mehr eine Idee zu bekommen, tut sich da was in der Range tatsächlich, in der ich drin bin. Und dann muss man entsprechend anpassen. Und dann vor allem muss man auch schauen, es ist ja nicht nur die Volatilität im Sinne von Schwankungsbreite allein, sondern auch von Trendstabilität. Ne? Wenn du jetzt siehst, der Markt hatte eine gewisse Trendstabilität, als der Dollar stark verloren hat, als die ganze Corona-Krise losgetreten wurde. Und dann hat der ja zugelegt, als die ganze Welt Angst bekommen hat und unbedingt Dollars braucht. Dinge können sich sehr, sehr schnell ändern und man muss auf die dynamisch dann auch entsprechend reagieren. Heißt aber im Gegenzug eben nicht, dass ich mein Risiko erhöhe. Also nicht irgendwie, Nein. Oh, der Trade kommt in die Nähe vom Stop-Loss, jetzt ziehe ich meinen Stop-Loss 20 Pips weiter weg und wenn er wieder ein bisschen hochgeht, dann ziehe ich wieder nach. Das funktioniert nicht. Und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben in all diesem Hin und Her, Turbo, wie auch immer man das nennen möchte, eigentlich nur die Stabilität und die Struktur letztlich gewinnt, weil es geht darum, Wahrscheinlichkeiten einfach zum Ausspielen zu bringen. Und wenn du eine Strategie hast, die eine positive Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, also eine positive Erwartung, eine Expectancy, dann musst du die eben aber über die gewisse Anzahl, über, sage ich mal, eine durchschnittsrelevante Anzahl an Trades auch rigoros durchziehen, um dann diesen statistischen Vorteil auch letztlich nutzen. Wenn du jetzt auf die letzten paar Wochen schaust, dann wirst du sehen, dass viele Strategien Schwierigkeiten hatten. Alles, was ein System hat, was eine bestimmte Struktur verfolgt, hat jetzt in diesen historischen Bewegungen, die eben keiner bekannten Struktur folgen, so gesehen, kann also ein System, was auf einem, man muss sich so vorstellen, die Schwerkraft ändert sich plötzlich einfach. Ne? Und dann ist alles, was auf die Schwerkraft vorher ausgeht, plötzlich ein bisschen off und funktioniert nicht mehr. Und was weiß ich. Ne?
Also, ja, definitiv.
So muss man sich das halt vorstellen. Und so ist es am Markt eben auch. Daher ist halt auch wichtig, dass man eben im Geschehen, also das mitbekommt und nicht nur abgeschottet in seinem Kaninchenbau unter der Erde sitzt quasi.
Genau. Definitiv. Wir als Trader, wir brauchen Volatilität. Damit wir natürlich auch unsere Trades und Take-Profits erreichen. Aber diese Volatilität, die gerade entsteht, wie du schon gesagt hast, hat nichts mit Marktzyklen, hat nichts mit richtigen Strategien zu tun. Hier kann man auch schlecht Chance-Risiko-Verhältnisse finden im Moment und muss natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, bei dem Punkt Entry und Exit müssen wir das natürlich auch berücksichtigen und anpassen. Der nächste Punkt ist, die Positionsgröße können wir bestimmen. Ja, das können wir kontrollieren. Die auch nochmal zum Stop-Loss oder zum Risiko. Die Menschen, die anfangen zu traden, setzen den Stop-Loss so, dass er wehtut. Aber das sollte er gar nicht. Wir sollten den Stop-Loss so setzen, dass das Geld, was wir da verlieren, uns gar nicht interessiert. Das ist auch nochmal ein Tipp von mir, dass man immer schaut, dass man Stop-Loss nimmt, ja, sagen wir mal 100 Punkte, und die Positionsgröße darauf anpasst, dass die A nicht so viel von deinem Konto, wenn es in die falsche Richtung geht, auffrisst, ja, das heißt 1-2%, aber auch, dass diese 1%, wenn die dir wehtun, dass du das dann halt noch weiter runterschraubst.
Ja, genau, es
da
sagt ja
so, dass du dich wohlfühlst.
Richtig, es sagt ja keiner, dass es ein volles Prozent sein muss oder zwei. Man sagt nur, es sollte auf keinen Fall mehr sein. Darunter anzufangen ist absolut sogar empfehlenswert, man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, viele heutzutage haben ja auch ein bisschen was so mit Online-Marketing oder Facebook-Ads zu tun. Du würdest doch keine Ads skalieren, also quasi größer und teurer machen, wenn du sie nicht in der Funktion erstmal bestätigt hast. Also, dass du tatsächlich die richtigen Leute targetest, um sie dann größer zu machen, damit du mehr targetest. So funktioniert es im Trading auch. Die Lotgröße mit, bis du deine Methode richtig erstmal drauf hast und siehst, vernünftig, umsetzen kannst, weil das ist auch zum Beispiel etwas, was wir absolut kontrollieren können und wo im Grunde eigentlich auch sich der meiste Erfolg und die Niederlagen trennen voneinander, nämlich die Strategie dann auch rigoros und regelgerecht umzusetzen. Auch wenn man unter Druck und Schwierigkeiten manchmal ist oder auch andersrum. Manchmal fühlt man sich so cool und es schwebt über die Welt und denkt sich, man ist der Geilste und damit, man muss mit beiden Seiten klarkommen. Und immer wieder seine Mitte finden und sachlich bei der Sache bleiben, strukturiert vorgehen, ausgerechnet und so weiter und so fort. Ne? Mit all den Regeln, die wir gerade angesprochen haben.
Genau, das ist halt auch ein weiterer Punkt, dein Prozess. Ne? Das kannst du kontrollieren, was du gerade auch nochmal beschrieben hast. Ne? Das ist halt auch nochmal ein neuer Punkt.
Ja.
Und der nächste Punkt ist, wie oft wir handeln. Richtig. Ja, die Leute kommen hier am Markt, wollen viel handeln, denken, dass viel mehr bringt, aber jeder Trade ist ein Risiko. Deswegen kann man hier auch kontrollieren und ein guter Trader weiß das, wann er handelt und wann nicht. So, und manchmal muss man einfach vielleicht wie in dieser Phase weniger handeln, die Finger davon lassen, bevor man sich verbrennt und gierig wird.
Ja, genau. Also vor allem eben hier so zwei Fallstricke. Das eine ist, dass man viel handelt, dass man dann auch mehr Treffer haben kann, aber im Trading wird man halt nicht nach Stundenlohn bezahlt. Ne? Also im Endeffekt, nur weil du öfter versucht hast zu traden, wirst du nicht unbedingt öfter Erfolg haben, vielleicht sogar seltener, weil du eben die Regelwerke flexibler anwendest, um eben öfter traden zu können. Und da sehe ich ein Problem auf jeden Fall.
Genau, okay. Ja, das ist ganz wichtig, Alex, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, man muss auf jeden Fall schauen, dass man sich im Griff hat. Da, also wie man es dreht und wendet, da geht es am allermeisten drum im Trading. Und Zurückhaltung, manchmal an der Seitenlinie sitzen zu bleiben, ist tatsächlich die bessere Entscheidung. Und nicht zu traden ist auch eine Entscheidung, ist auch etwas tun. Auch nicht klein oder schlecht reden, sondern im Gegenteil, das ist dann einfach eine Maßnahme. Wenn man sieht, okay, aktuell die Volatilität schlägt hin und her, der Markt ist irrationaler, schlägt über die Stränge, dann muss ich erstmal abwarten, bis wieder ein bisschen Struktur reinkommt, wenn ich ein strukturelles Handelssystem verfolge. Und wenn du quantitativ handelst, dann tust du das.
Ne? Ja, definitiv, definitiv. Ja, denn der nächste und letzte Punkt, was du kontrollieren kannst, ist deine Reaktion. Ja, gegenüber dem Outcome, das heißt gegenüber dem Resultat deines Handels. Und die Psychologie, was wir auch bei uns im Coaching lehren, wo wir auch eigentlich das größte Fundament und auch die größte Aufmerksamkeit draufsetzen, ist die Psychologie, die Trading-Psychologie. Das ist, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst, wie du danach bist. Und das erkläre ich an normalen gesellschaftlichen Beispiel. Wenn du eifersüchtig bist und du Angst hast, wenn deine Frau feiern geht, dass sie da jemand anders trifft, das ist ein Gedanke. Ein Gedanke, was passieren wird. Der führt zu einem Gefühl. Und das Gefühl verleitet dich zu einer Tat, indem du, wenn sie wiederkommt, sauer bist, ausrastet, etwas sagst, was du vielleicht sonst hättest nicht gesagt. Und dann sagst du, möchtest es ändern. Es tut mir leid, ja, ich bin dann manchmal einfach so aufbrausend. Aber du kommst immer wieder in diese Routine rein. Ja, also du kannst dich in dieser Situation nicht kontrollieren. Und dann sagst du, ich bessere mich. Und das nächste Mal passiert genau das Gleiche nochmal wieder. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir auch im Trading haben. Wenn wir es von Anfang an nicht komplett strukturiert, den Prozess, den wir kontrollieren können, aufgebaut haben und diszipliniert handeln, ist es immer so, dass wir schon Erfahrung haben, dass wir im Unterbewusstsein schon ein Handelsmechanismus, ein Ausführungsmechanismus von diesem Rad, was ich euch gerade erklärt habe, dass es dann aktiv wird. Und die Reaktion ist dann auf das Outcome, wenn man zum Beispiel einen Trade nicht mitgenommen hat oder verloren hat. Oder na, das ist dann immer wieder Gier, Angst und auch ja, wirkliche, richtige Angst, auch körperliche wie wir auch schon angesprochen haben, körperliche Signale, die da gezeigt werden. Und da müssen wir ganz, ganz doll darauf achten. Das können wir alles kontrollieren. Da können wir uns eine saubere Basis bauen. Und das ist eigentlich die Wurzel von allem. Das ist im Prinzip die, das ist halt im Prinzip daher, was ich am, oder das ist im Prinzip das, was dich am Ende erfolgreich macht.
Ah, es geht eben darum, nicht den Kopf zu verlieren, ne? Und im Endeffekt, wie verliere ich den Kopf nicht? Indem ich Strategien habe. Was tue ich, wenn jenes passiert? In welchem Ausmaß? In welcher Form? Ne? Also am besten so viel wie möglich vorher ausplanen, was ich mit wenn das Szenarien letztlich schon weiß, was ich zu tun habe. Und im Endeffekt mal ganz dumm gesagt, genauso funktioniert. Was glaubt ihr eigentlich, warum das Militär im Grunde auch so hohe Erfolge hat in was immer die für Missionen machen? Weil sie eben, die haben für alles Szenarien, die ausgeplant sind. Wenn das passiert, wird dies gemacht, wenn das gemacht. Und man setzt sich vor allem, und da finde ich, jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, den du vielleicht noch nicht angesprochen hattest, vielleicht ansprechen wolltest, ich nehme ihn dir gern vorweg, ist das so, dass man Trading-Tagebuch führen muss. Man muss einfach, wenn man die Trades macht, aufschreiben, wann man, was man für einen Trade gemacht hat, wie man sich dabei Gedanken man hatte und das eben dann auch, wenn der Trade fertig ist, um dann zu schauen, guck mal, hier bin ich wieder meiner Ungeduld verfallen oder jenes oder dieses, und dann muss man das auch wirklich mal über statistisch relevante Zeiträume und Anzahl an Trades machen und dann sich hinsetzen und mit sich selbst ins Gericht gehen, sich selbst, und zwar, das meine ich auch gar nicht urteilend, also niemand hat was davon, wenn man sich verurteilt oder beurteilt, es geht nur einfach darum, die Dinge festzustellen, um sie dann anpacken zu können, weil man sie plötzlich sieht.
Genau. Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir hier kontrolliert uns keiner am Markt. Nur wir selber können uns kontrollieren. Und dazu ist halt der Tradingplan da. Deswegen ist es so wichtig. Ich weiß, es ist nervig, aber man gewöhnt sich auch dran. Und es hilft einem, nicht nur sich selber zu reflektieren, sondern auch die Ergebnisse zu reflektieren und zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht meine Strategie ein bisschen improven, verbessern, dass ich zum Beispiel den Stop-Loss weiter weg vom Markt setze, dann wären vielleicht 80% der Trades, die sowieso gedreht hätten, wieder in meine Richtung gelaufen. Also da kann man auch viel, viel draus lernen und auch seine Strategie anpassen oder sagen, okay, gerade jetzt im Februar läuft meine quantitative Handelsstrategie nicht so gut, weil sie mit historischen Daten arbeitet. Ja, das sehe ich in meinem Tradingplan. So, und dann muss ich sehen, okay, jetzt muss ich einige Vorkehrungen treffen, weniger handeln, was ich kontrollieren kann, das Risiko minimieren, was ich kontrollieren kann, und dann halt sehen, dass ich dann halt
ich an die Dinge halte,
bessere, ne? Einstiege
finde. Ich selbst ja, eben nicht mich dazu verleiten lasse, Dinge zu tun, die nicht der exakten, dem exakten Vorgehen und dem Regelwerk entsprechen. Und da ist tatsächlich einfach, so einfach es klingt, die größte Schwierigkeit. Und wenn man das letztlich schafft, sich in dem Punkt zu verbessern, dann ergeben sich viele, viele aus, ja, ich würde nicht sagen komplett automatisch, aber auf jeden Fall räumt man damit schon sehr auf an möglichen Fehlerquellen, ne? Ich finde das Thema ist höchst spannend und natürlich in so einer kurzen Sendung schwer, alle Punkte hier mal auch dann mehr in die Tiefe zu gehen. Aber der wichtigste Punkt ist einfach, deswegen ist es auch, ja, einfach sehr wichtig, dass man lernt, dass man erstmal zu verstehen. Also was ist Trading, wie funktioniert Trading, wie möglichen Schwierigkeiten, Herausforderungen, was gilt es zu an Können und an Fähigkeiten zu erlangen, und zwar nicht nur im Handwerk, sondern eben auch in der eigenen Psyche und all diese Dinge. Und wir hatten nicht das Glück, dass es so strukturierte Informationsmöglichkeiten gab, wie es heute gibt. Ne? Also das,
Nein. Wir haben halt den Preis anders gezahlt. Genau. Ja, das ist ganz wahr. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein, zwei, drei Punkten, die wir nicht kontrollieren können. Ja, wir können nicht kontrollieren, wohin der Preis geht, das Price Movement. Wir können es nicht kontrollieren. Wir können nur schauen, wie wir schon gesagt haben, wo finden wir eine gute Trading-Idee, wo finden wir ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das können wir kontrollieren.
Hohe Wahrscheinlichkeitseinstiege. Deswegen macht man seine Analyse, weil man eben
richtig darum geht. Richtig.
Aber eben eine hohe Wahrscheinlichkeit ist keine hundertprozentige. Und
Nein.
Auch wenn man statistisch nur, sagen wir jetzt mal, wenn man statistisch 60% seiner Trades gewinnt, dann heißt das auch nicht, dass man dann weiß keiner, ob die 40% direkt hintereinander passieren oder verteilt oder ne, also deswegen braucht man eben eine Strategie, die statistisch den Vorteil oder ihre, dass sie sich rechnet, dass sie eine positive Erwartung hat, eine Expectancy, wie man im Englischen sagt, das muss man vorher getestet haben. Und das machen eben, glaube ich, auch sehr wenig tatsächlich, weil es setzt eine gewisse Auseinandersetzung einfach mit der Thematik voraus. Und der Wunsch, glaube ich, dass man Trading zwischen Tür und Angel so ein bisschen mit Spaß Gamble und sonst weißt schon, was ich meine, einfach so übers Knie bricht, den muss ich hier leider enttäuschen, so ist es nicht. Aber es ist vor allem, wenn man sich damit ehrlich und realistisch auseinandersetzt, etwas, was sich ein Leben lang mit Begeisterung erfüllen kann.
Ja, das ist halt auch wieder eine Sache, die lernt man halt auch bei uns im Coaching, die Trading-Psychologie auf seine Ziele zu setzen und auch zu sehen, okay, kann ich mich dafür begeistern? Weil Trading ist wie eine Passion für uns. Klar muss nicht jeder die Passion teilen, aber es braucht einen gewissen Aufwand und eine gewisse Commitment von dir selbst, das als Business zu sehen. Ja, das ist eine ganz, ganz große Grundlage, weil so nebenher, klar, man kann unsere Signale benutzen, aber ich bin ja immer ein Freund davon, den Leuten wirklich das zu zeigen, das Handwerk zu zeigen und den Leuten wirklich das Fischen und das Angeln beizubringen, ja, anstatt ihm nur einen Fisch zu geben. So, als der zweite Step, wir sind jetzt auch bald schon wieder über unsere Zeit, sind die Market News. Wir können nicht wissen, wohin der Preis geht, auch bei Market News nicht. Manche negative Nachrichten haben trotzdem positiven Effekt auf den Preis. Manche nicht. Heute passiert, ja, genau. Oder positive haben noch positiveren Einfluss, als sie predicted waren. Also man kann wirklich Market News nicht kontrollieren. Deswegen halte ich auch nichts vom Markt Trading, das ist oder News Trading. Das ist für mich mehr Rumgambelei als alles andere. Meist sind die News sowieso schon in den Preis mit einkalkuliert, auch über die letzten Tage oder Wochen. Und die andere Frage, die ich mir immer stelle, macht der Preis, der aktuelle Preis die News oder machen die News den aktuellen Preis? Ja, und da bin ich meist der Meinung, dass der Markt einfach die News macht oder den Preis macht.
Ja, zum Nachrichtenhandel kann ich sogar wenig erzählen, weil ich das viele Jahre lang recht intensiv auch beschäftigt habe. Also ich kann dir sagen, es gibt, oder ich sag mal, das Ausmaß an Bewegungen nach Nachrichten ist deutlich geringer geworden in den letzten 10 Jahren. Wir haben vor allem auch, weil einfach dieser Moment der Nachrichtenveröffentlichung viel stärker umkämpft geworden ist. Es ist ein Kampf der Algorithmen und der tiefen Taschen. Und aller Trader in dem Moment zu glauben, sich ausgeführt werden oder auch bei den Nachrichten können sich die Spreads einfach aufweiten und du kannst alleine schon rausgestoppt werden, weil einfach nur der Bid und der Ask sich so weit auseinander gehen, dass sie deinen Stopp reißen. Ne? Also oder Slippages und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten beim Nachrichtenhandel zu scheitern und vor allem manuelles Nachrichtenhandeln. Es funktioniert auch manchmal, wenn halt der Markt das macht, was er soll in aber ohne einen technischen Vorteil wirst du das langfristig vermutlich diesen Marathon nicht gewinnen können. Also da.
Ja, und heutzutage sehe ich halt die größte Gefahr in diesen Tweets, in diesen unangekündigten Nachrichten.
Das können wir mit Sicherheit nicht kontrollieren. Kommen. Was wird Donald Trump heute Abend noch sagen? Oder wann auch immer. Das ist ja ein Faktor, das gab es vorher noch nicht mal so. Also es gibt Jahren, dass Twitter oder die Möglichkeit einer direkten öffentlichen Bekanntgabe von faktisch ja fast jedem wichtigen, wo auch immer gerade der Fokus drauf liegt, nachrichtentechnisch, das gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Früher muss der Präsident eine Ansage im Fernsehen machen. Gut, macht er immer noch zum Teil, aber der kann halt einfach jetzt die Dinger raushauen und vor allem unverblümt, ungefiltert und manchmal auch mit verrückten Reaktionen deswegen.
Ja, super. Und der letzte Punkt ist, was dein Outcome von deinem Trade ist. Was am Ende rauskommt. Das können wir nicht bestimmen. Wir können aber den Exit bestimmen. Ja, also vor einem Trade können wir alle möglichen Szenarien herausfiltern und aufzeigen, aber was am Ende bei rumkommt, können wir nicht vorhersehen oder kontrollieren. Genau. Der Markt, das Price Movement, wie wir vorhin schon gesagt haben, das entscheidet, wo der Markt hingeht. Ja, und du weißt es nicht schlechter als ein Professor, der dir das lehrt, der Finanzwissenschaften lehrt und vielleicht schon seit 30 Jahren tradet. Man hat ein Gefühl dafür, wie zum Beispiel ein Basketballer, wenn der 10-mal auf den Korb wirft, trifft er vielleicht 8 von 10 und ich vielleicht 2 von 10, weil ich kein Gefühl dafür habe. Aber grundsätzlich weiß er es nicht besser. Und unterm Strich, um das jetzt abzuschließen, als Tipp für euch, fokussiert euch auf das, was ihr kontrollieren könnt und nicht auf das, was ihr nicht kontrollieren könnt. Ja, und das ist eigentlich unterm Strich die Quintessenz des ganzen Podcasts heute. Und ich denke mal, das reicht für euch. Wir lassen euch jetzt in den kleinen Freitag. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und dass ihr bald wieder einschaltet, wenn es heißt Money Talks von Alex und mir. Bis dahin alles Gute und Happy Pipping allen. Ich freue mich auf den nächsten Call mit dir, Alex. Danke, dass du dabei warst. Bis dann. Tschüss.